Ja, liebe Gemeinde, dann gibt's eine Geschichte für Erwachsene. Nach Daniel Kapitel 3 kommt Kapitel 4, aber die Geschichte, um die es heute geht, die beginnt schon in Vers 31 in Kapitel 3 und dann bis zum Ende des vierten Kapitels. Ich lese aber nur die Moral von der Geschichte vor und erzähle dann irgendwann im Laufe der Predigt die Geschichte, dessen Moral dann ganz am Ende steht. Daniel 4, Vers 34. Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Liebe Gemeinde, es kommt nicht so oft vor, dass ein Machthaber so redet. Darum lobe, ehre und preise ich den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Zurzeit gibt es immer mehr Politiker, die ganz anders reden. Glücklicherweise leben wir im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Da stehen viele gute Sachen drin. Und das Grundgesetz hat sogar ein gutes Vorwort mit einem guten ersten Satz, ein langer Satz. Aber das Entscheidende steht ganz am Anfang. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat das deutsche Volk, um dem staatlichen Leben eine Ordnung zu geben, dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Davon oder von etwas Ähnlichem war weder in der Verfassung der Paulskirche von 1849 noch in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 die Rede. Aber es steht im Grundgesetz, das 1949, kurz nach deiner Taufe, beschlossen wurde unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. In der bayerischen Verfassung wird in der Präambel sogar der Grund für diesen Gottesbezug ausdrücklich genannt. Ich zitiere: Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk nachstehende demokratische Verfassung. Die Präambel des Grundgesetzes formuliert es nüchterner, aber der Grund ist der gleiche. Wo staatliche Macht mit einem absoluten Anspruch auftritt, produziert sie ein Trümmerfeld. Alle staatliche Autorität steht unter einer höheren Macht. Alle staatliche Autorität ist verantwortlich. Nicht nur den Menschen, denn Menschen, die sind anfällig für die Propaganda totalitärer Machthaber, sondern in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Juristen sprechen in diesem Zusammenhang von einer Demutsformel des Grundgesetzes. Kann man so sagen, solange damit keine leere Formel gemeint ist. Diese Demutsformel macht deutlich, es gibt eine Instanz, die über dem Staat steht. Eine Instanz, der jeder verantwortlich ist. Die Präambel will immer wieder daran erinnern. Auch Nebukadnezar will daran erinnern. Eine demokratische Verfassung gab es in Babylon nicht und daher auch keine Präambel. Aber Nebukadnezar hat eine Art Enzyklika verfasst, ein Rundschreiben an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde. Und er hat sie nicht einfach so verfasst, sondern nach einer sehr traumatischen Erfahrung, so wie die Väter und die Mütter des Grundgesetzes sie gemacht haben. In dieser Enzyklika, in diesem Rundschreiben, schildert Nebukadnezar diese Erfahrung und formuliert dann die Einsicht, zu der er auf diesem Weg gekommen ist. Ohne besonderen Grund hat Nebukadnezar eines Nachts einen Traum. Nebukadnezar sitzt fest im Sattel. Von gelegentlichen Problemen einmal abgesehen, geht alles seinen ganz normalen Gang. Er hat Ruhe und lebt zufrieden in seinem Palast. Aber damit ist es schlagartig vorbei, als er nachts einen Albtraum hat. Und Nebukadnezar weiß, dieser Traum hat etwas zu bedeuten. Er weiß nur noch nicht was. Er hat Angst. Deshalb trommelt er alle Berater zusammen. Sie sollen ihm den Traum deuten. Aber all seine Experten und Spezialisten sind dazu nicht in der Lage. Zum Schluss kommt Daniel, der Vorgesetzte aller Weisen, Wahrsager und Sterndeuter. Er ist die letzte Hoffnung Nebukadnezars. Der König hat aber auch durchaus Grund für die Annahme, dass Nebukadnezar mehr kann als die anderen Weisen. Nicht, weil er deren Chef ist. Er weiß, dass Daniel den Geist der heiligen Götter hat, so formuliert er es. Und deshalb ist für ihn kein Geheimnis zu dunkel. Das hat Nebukadnezar von Daniel gelernt. Der hatte ihm bei einer ihrer ersten Begegnungen gesagt, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sterndeuter dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Deshalb erzählt er Daniel seinen Traum. Darin geht es zunächst um einen riesigen Baum. Ein Baum, der in der Mitte der Erde steht. Ein Baum, der immer größer und mächtiger wird, der bis an den Himmel reicht, der bis an die Enden der ganzen Erde zu sehen ist. Ein Baum, der sogar für Nahrung, Wohnung und Schatten für die ganze Welt sorgt. So weit, so gut. Das ist noch kein Albtraum. Aber das Folgende. Plötzlich steigt ein heiliger Wächter vom Himmel herab. Er gibt ihm Befehl, den Baum umzuhauen, seine Äste abzuschlagen, das Laub zu entfernen und seine Früchte zu verstreuen. Die Tiere, die dort Schatten und Nahrung fanden, und die Vögel des Himmels, die in den Zweigen des Baumes wohnten, sollen allesamt fliehen. Der Stock mit seinen Wurzeln, der soll allerdings in der Erde gelassen werden, in eisernen und ehernen Ketten, auf dem Felde, im Grase. Das, was vom Baum übrig geblieben ist, soll vom Tau des Himmels nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren an den Kräutern der Erde. Außerdem soll das menschliche Herz von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Das soll nicht für immer gelten, aber für 7 Zeiten. Und der Wächter teilt Nebukadnezar mit, das alles ist im Rat der Wächter beschlossen und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen. Beschlossen in einem Wächterrat, keinem irdischen, sondern einem himmlischen Richterkollegium, das befugt ist, über Menschen zu Gericht zu sitzen und Strafen zu verhängen. Beschlossen und nun auch verkündet. Aber keine Strafe um der Strafe willen, sondern eine Strafe, die ein Ziel verfolgt. Dieser Befehl ist im Rat der Wächter beschlossen und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Könige der Menschen und sie geben kann, wem er will. Und selbst den Niedrigsten der Menschen über sie setzen kann. Hier wird gar nicht mehr in Bildern und Symbolen gesprochen. Hier wird Klartext gesprochen. Alle Menschen, nicht nur König Nebukadnezar, sollen erkennen, dass Gott der eigentliche Machthaber auf der politischen Bühne ist. Er hat Gewalt über die Königreiche der Menschen. Und diese Gewalt zeigt sich vor allem daran, dass die Herrscher wechseln. Gott kann die Herrschaft geben, wem er will. Gott kann selbst den Niedrigsten der Menschen über andere Menschen setzen. Die Botschaft des Traums ist damit doch eigentlich klar. Aber Nebukadnezar bittet Daniel, ihm diesen Traum zu deuten. Vielleicht, weil er nicht wahrhaben will, was er da geträumt hat. Auch Daniel ist erstmal geschockt. Er hat sofort verstanden und es hat ihm die Sprache verschlagen. Nebukadnezar selbst muss ihn erstmal ermutigen, ihm zu sagen, was zu sagen ist. Aber so schnell geht das nicht. Daniel betont: Ach, mein Herr, dass doch der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelte. Dann aber deutet Daniel ihm den Traum. Zunächst befasst er sich mit dem Baum, den Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat. Er wiederholt nur noch mal kurz, was Nebukadnezar ihm erzählt hat und fügt dann hinzu: Das bist du, König, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Der Baum ist also niemand anders als Nebukadnezar und seine Königsherrschaft. Man könnte sehr viel schlechter von einem König reden. Der Vergleich mit einem Baum beschreibt seine Königsherrschaft als etwas, was seinen Untertanen Auskommen und Sicherheit schenkt. Ganz ähnlich hat Nebukadnezar selbst in einer Inschrift von sich und seinem Königtum gesprochen. Zitat: Die ausgedehnten Völkerschaften, welche Marduk, mein Herr, in meine Hand gegeben, machte ich Babylon untertänig. Den Ertrag der Länder, das Erzeugnis der Gebirge, den Reichtum des Meeres nahm ich darin entgegen. Zu seinem ewigen Schatten versammelte ich alle Menschen in Wohlergehen. Gewaltige Vorräte von Korn ohne Maß schüttete ich darin auf. Anschließend kommt Daniel auf den eigentlichen Teil des Traums zu sprechen, auf das, was mit dem Baum geschieht. Erneut wiederholt er zunächst leicht verkürzt, was der König ihm erzählt hat. Und dann folgt die Deutung. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben und man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und du wirst vom Tau des Himmels nass werden und 7 Zeiten werden über dich hingehen. Das Ziel der Strafmaßnahme ist klar. Nebukadnezar soll erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Eine gewisse Perspektive kann Daniel ihm doch noch bieten. Wenn aber gesagt wurde, man sollte dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Außerdem gibt er ihm einen ganz persönlichen Rat. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an die Armen. So wird es dir lange wohlergehen. Nebukadnezar soll sich von seinen Sünden und Missetaten und den Folgen, die sie für ihn selbst haben, losmachen. Wie? durch gerechtes Regieren und Wohltaten für die Armen, was beides eng zusammengehört. Ähnlich heißt es im Apokryphenbuch Jesus Sirach, wie das Wasser ein brennendes Feuer löscht, so tilgt das Almosen die Sünden. Vermutlich hat Nebukadnezar sich nicht an Daniels Rat gehalten. Jedenfalls schildert seine Enzyklika das Eintreffen des angekündigten Strafgerichts. Ein ganzes Jahr nach dem Traum und seiner Deutung schreitet er auf dem Flachdach seines Palastes auf und ab und blickt dabei über die Dächer der Stadt. Das entlockt ihm den stolzen Satz: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Tatsächlich hat Nebukadnezar die jahrhundertealte Metropole Babylon mit Palästen und Tempeln ausgestattet und zur größten Stadt der damaligen Welt ausgebaut. Geschätzte Einwohnerzahl 1 Million. Alexander der Große hat Babylon später zu seiner Welthauptstadt machen wollen. Und griechische Schriftsteller haben diese Stadt in den höchsten Tönen gepriesen. Deshalb ist dieser Satz gar nicht mal übertrieben. Trotzdem geschieht nun, was der Wächter angekündigt hat. Kaum, dass Nebukadnezar ausgeredet hat, ertönt eine Stimme vom Himmel und erklärt ihm, dass er sein Königtum verloren hat. Und dass nun eintritt, was Daniel ihm in seiner Traumdeutung erklärt. So geschieht es dann auch. Nebukadnezar wird aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen und lebt wie ein Tier. Der Bericht fügt hinzu, dass seine Haare schließlich wie Adlerfedern aussehen und seine Nägel wie Vogelklauen. Im letzten Teil seiner Enzyklika berichtet Nebukadnezar von seiner Wiederherstellung und von der Erkenntnis, die er durch diese bittere Erfahrung gewonnen hat. Jetzt wird wieder alles in der ersten Person beschrieben. Am Ende der 7 Jahre erhebt Nebukadnezar seine Augen auf zum Himmel. Er schaut nicht einfach nur nach oben. Die Augen zum Himmel richten heißt, auf Gott zu schauen. So schreibt der Psalmist: Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herren, so sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig wurde. Daraufhin kehrt Nebukadnezars Verstand zu ihm zurück. Er hat nicht mehr das Herz eines Tieres, sondern wieder ein menschliches Herz. Und nachdem sein Verstand zurückgekehrt ist, lobt er den Höchsten bzw. den, der ewig lebt. Diese Gottesbegriffe sind alles andere als zufällig. Der Gott, von dem hier die Rede ist, ist der Gott, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wird. Im Verhältnis zu diesem Gott und zu seiner Herrschaft sind alle Bewohner der Erde für nichts zu rechnen. Sie zählen nicht. Sowohl mit dem Heer des Himmels als auch mit denen, die auf Erden wohnen, macht Gott es, wie er will. Da ist niemand, der ihn aufhalten könnte. Und keine Instanz, vor der Gott sich rechtfertigen müsste. Mit anderen Worten, Nebukadnezar erkennt die umfassende und allen Menschen weit überlegene Herrschaft Gottes an, was ja das Ziel des Strafgerichts war, das über ihn verhängt wurde. Daraufhin kehren seine Herrlichkeit und sein Glanz zu ihm zurück. Seine Gestalt wird hoheitlich, sein Aussehen strahlend, ihm werden wieder königliche Ehren zuteil, seine leitenden Beamten, die vermutlich in der Zwischenzeit die Regierungsgeschäfte kommissarisch übernommen haben, begeben sich zu ihm. Er wird wieder als König eingesetzt und erhält noch größere Macht als je zuvor. Im Rückblick auf diese Ereignisse und zum Abschluss seiner Enzyklika formuliert Nebukadnezar die Moral von der Geschichte. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht, und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Liebe Gemeinde, seit Papst Gregor dem Großen wird von 7 Todsünden bzw. Hauptsünden gesprochen. Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit bzw. Überdruss. Mit den Begriffen Todsünde bzw. Hauptsünde ist viel Unheil angerichtet worden. Aber an der Liste selbst ist was dran. Auch daran, dass der Stolz an erster Stelle steht. Warum steht Stolz an erster Stelle? Papst Gregor versteht den Stolz als Wurzelsünde. Der Stolz ist die Sünde, aus der alle anderen Sünden entspringen. Und es ist die Sünde, die alle anderen Sünden noch vergrößert. Wer stolz ist, meint, weder andere Menschen noch Gott nötig zu haben. Er genügt sich selbst. Er hält sich für stark genug, groß genug, mächtig genug. Er braucht niemanden. Er fühlt sich allen anderen überlegen. Er hält sich für allmächtig. Ich habe alles im Griff. Britta Tadicken, Pfarrerin an der Leipziger Thomaskirche, erzählt in einer ihrer Predigten: Als ich vor einigen Jahren den Bruder meines damaligen Schwagers kennengelernt habe, hing bei ihm im Hausflur eine kleine hölzerne Tafel, sinngemäß mit dem Aufdruck: Nichts geerbt, alles selbst bezahlt, nichts geschenkt bekommen, alles selbst erarbeitet, keine Hilfe, alles aus eigener Kraft. Am liebsten wäre ich gleich rückwärts wieder rausgegangen. So abgestoßen war ich von diesem undankbaren hohlen Zeug, von dieser Kälte und vor allem von der Botschaft: Alles unser. Und wir sind uns hier eigentlich auch selbst genug. Das sollten alle gleich wissen, die bei uns zu Besuch kommen. Stolz, so heißt es an einer Stelle in dem berühmten Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen, ist, Zitat, glaube ich, ein weit verbreiteter Fehler. Durch meine Lektüre bin ich sogar überzeugt, sehr weit verbreitet. Die menschliche Natur ist besonders anfällig dafür, und nur wenige von uns hegen, nicht aufgrund des ein oder anderen eingebildeten oder wirklichen Vorzugs, ein Gefühl der Selbstgefälligkeit. Für die Mächtigen ist der Stolz eine ganz spezielle Herausforderung. Gerade weil sie schon bewiesen haben, dass sie etwas können. Gerade weil sie in der Vergangenheit etwas Überdurchschnittliches geleistet haben. Sonst wären sie ja nicht da oben angekommen. Hinzu kommt, dass die da oben manchmal in einem Elfenbeinturm leben, indem sie nur noch von Bewunderern und Hofschranzen umgeben sind. Das bestärkt sie dann nur noch in ihrem Überlegenheitsgefühl. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Notfalls sorgt Gott selbst dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Gut, wenn wir das vorher wissen, bevor unser Baum gefällt werden muss. Gut, wenn wir wissen, Gott ist über uns und es deshalb nicht wie ein Gott aufspielen, sondern menschlich bleiben. Gut, wenn auch alle, die in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirchen und so weiter über Macht, und Einfluss verfügen, wenn all diejenigen sich die Demutsformel der Präambel des Grundgesetzes immer wieder vor Augen führen. In Verantwortung vor Gott. Amen. Wir beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Ja, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Eine Wahrheit, die oft so ganz anders ist als die Wahrheiten, die unserer Gesellschaft immer mehr so selbstverständlich scheinen. Die Wahrheit, dass es darauf ankommt, sich selbst groß zu machen, die eigenen Vorzüge zu Markte zu tragen, sich zu verkaufen, eigene Stärke zu demonstrieren. Danke dafür, dass du uns die Maßstäbe zurechtrückst und in uns immer wieder zeigst, wer du bist und uns dadurch zeigst, wer wir sind. Danke dafür, dass es gut für uns selbst ist, wenn wir uns nicht aufblähen, wenn wir keinem Gotteskomplex erliegen, sondern als deine Geschöpfe und deine Diener in Verantwortung vor dir in unserer Gesellschaft hier und heute leben. Danke, dass du uns dafür die Kraft schenkst, uns dabei mit deinem Geist begleitest, alle Tage bis an der Weltende. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.